HR2 Kultur. Feature. Die Wahrheit über Georges Simenon. Feature von Hans Altenhain.
Der Brief kam überraschend. Eine Fernsehproduktionsfirma schrieb, man plane einen Film über den berühmten Romancier Georges Simenon, den Erfinder von Kommissar Maigret, und bitte um meine Mitarbeit. Es war im Frühjahr 1977. Ich hatte eigentlich genug mit anderer Arbeit zu tun und war noch nie für den Film tätig gewesen. Allerdings beschäftigte ich mich schon lange mit dem Schriftsteller. Das hatte vor Jahren bei Aufenthalten in Paris begonnen und inzwischen zu einer ansehnlichen Sammlung der unscheinbaren französischen Bändchen geführt, auf denen der Name Maigret eher zu lesen war als der Name Simenon. Meine Hauptaufgabe, so der Brief, sollte ein Interview mit dem Autor sein, der in der Schweiz lebte und nun schon 74 Jahre alt war. Das Interview würde das Gerüst eines Dokumentarfilms bilden, den der Regisseur Igor Scherb an verschiedenen Schauplätzen drehen werde. Ich konnte der Versuchung, den legendenumwölkten Autor selbst befragen zu können, nicht widerstehen. Wer ist dieser Schriftsteller, der sich Lesern in aller Welt gleichermaßen verständlich macht? Oder sollte ich besser fragen, wer ist Maigret? Ich sagte also zu. Die Einzelheiten dieser Erkundungsfahrt stehen in meinen Notizen vom Mai 1977.
Igor Scherb und ich treffen bei frühsommerlicher Wärme in Lausanne ein. In einem Büro- und Apartmenthaus der Stadt verweist eines der vielen Schilder auf das Sekretariat Georges Simenon. In diesem Büro ist der Besuch verabredet worden. Die Adresse der Wohnung lautet Avenue de Figuier 12. Sie führt uns am frühen Nachmittag in ein modernes Wohnviertel, in dem sich inmitten hoher Neubauten ein kleines rosa Haus erhalten hat, das von einem kleinen Gärtchen umgeben ist und von einer Zeder beschattet wird. Das idyllisch bescheidene Quartier überrascht uns nicht. Man weiß, dass Simenon sein großes Anwesen in Epalange nahe Lausanne, 26 Räume, ein Dutzend Angestellte, schon vor 2 Jahren aufgegeben hat, um alleine mit der seit langem vertrauten Beschließerin und Freundin Teresa ohne Autos, Büro und Familientreiben in Ruhe zu arbeiten. Darf man ihn da überhaupt belästigen? Immerhin war in einem seiner letzten Bücher zu lesen, dass er Publizität nicht brauche und sich in seiner Zurückgezogenheit ohne Journalisten sehr wohl fühle. Aber die Hausfrau öffnet uns freundlich die Tür und führt uns in das Gartenzimmer. Ein Kamerateam, vor uns eingetroffen, ist bereits mit der Installation seiner Apparate beschäftigt. Dann kommt, schwarze Hose, gelber Sommerpullover, Georges Simenon dazu. Begrüßung. Man spricht Französisch und Deutsch. Das freundliche Entgegenkommen eines alten Lehrers, der von früheren Schülern besucht wird. Ein paar Worte über den Zustand des Gartens draußen, über die Vögel im Baum, wie eine Voliere. Gelassene Nachsicht des berühmten Mannes für das geschäftige Durcheinander auf kleinem Raum. Dann die Routine eines interviewgewohnten Autors. Wir sitzen am Tisch einander gegenüber, die Kamera läuft, die Fragen sind auf Französisch vorbereitet. Für die Sendung werden sie im deutschen Ton aufgenommen. Die französischen Antworten werden später ins Deutsche übersetzt. Zwischendurch Außenaufnahme im Garten. Simenon mit weißem Sporthut. Er folgt den Anweisungen des Kameramannes. Pfeife rauchen, einen Brief am Tischchen unterschreiben. Oft gespieltes Selbstdarstellungstheater. Wir wissen, was die Lokalzeitung 24 Heures am 7. Februar 1973 als erstes verbreitet hatte. Simenon schreibt jetzt keine Romane mehr. In einem Exklusivinterview mit dem Lausanner Blatt hatte er kurz vor seinem 70. Geburtstag erklärt, dass er sich wie ein schlichter Rentner zurückziehen wolle und dass er entschlossen sei, das, was er noch zu sagen habe, in ein Tonbandgerät zu diktieren. Er sei in letzter Zeit nicht gesund und habe Schwindelanfälle. Der neueste Maigret-Roman, Maigret und Monsieur Charles, werde also sein letzter sein. Daher frage ich den Autor, fehlen Ihnen die Romane?
Il m'aurait manqué quelque chose si je n'avais pas trouvé un substitut.
Es würde mir tatsächlich etwas fehlen, wenn ich nicht einen Ersatz gefunden hätte für meinen Beruf als Romancier. Jahrelang, 50 Jahre lang habe ich Romane geschrieben. Das heißt, ich habe Gestalten erfunden. Das heißt aber auch, dass ich in die Haut dieser Gestalten geschlüpft bin, in die Haut fremder Leute. Und dann mit 70 habe ich mich entschlossen, mich zur Ruhe zu setzen. Gegen meinen Willen eigentlich bin ich in meine eigene Haut geschlüpft und habe angefangen zu diktieren. Nicht mehr zu schreiben, sondern zu diktieren auf Tonband. Ich habe keine Romane mehr zu Papier gebracht, sondern 12 Bände. 12 dicke Bände, angefüllt mit... Nein, ich liebe das Wort Erinnerungen nicht. Ich würde es auch nicht Skizzen nennen.
De croquis.
Es ist alles, alles, was mir durch den Kopf geht. In Wahrheit will ich ja etwas über den Menschen erfahren, wenn ich andere beobachte. Es gibt nur eine Person, die ich genau kenne, und das bin ich selbst. Folglich habe ich angefangen, mich gewissermaßen selbst zu analysieren.
Später stelle ich fest, diese Antwort entspricht fast wörtlich derjenigen, die er 4 Jahre zuvor dem Lausanner Lokalblatt gegeben hatte. Offenbar sind das wiederkehrende Formeln der Selbsterklärung. Aber zweifellos ist der Abschied vom Romanschreiben dem Autor nicht leicht gefallen. Jahrzehntelang hat er dieses Metier ausgeübt. Erst hat er vom Schreiben gelebt, dann wurde das Schreiben sein Leben. Und das auf 2 Wegen. Da sind die Kriminalgeschichten mit dem unsterblichen Kommissar Maigret und die anderen Romane, die man die harten, die psychologischen oder einfach die Non-Maigrets nennt. Sie sind in Deutschland eher durch ihre Verfilmungen bekannt. Die Katze mit Simone Signoret, die Phantome des Hutmachers mit Charles Aznavour, die Wahrheit über unsere Ehe mit Jean Gabin.
Vieles, was man im Gespräch mit dem berühmten Mann über seine Person erfährt, ist nicht neu. Dass er weit gereist ist, dass er Belgier ist, in Lüttich unter bescheidenen Umständen aufgewachsen und dass er immer noch das einfache Leben schätzt. Dass er sehr schnell und sehr viel geschrieben hat, dass er nun, nachdem er in die Haut so vieler fremder Figuren geschlüpft ist, zu sich selbst zurückkehren möchte, indem er seine Erinnerungen und seine Anschauungen vom Leben in ein Tonbandgerät diktiert.
Ich forsche jetzt sozusagen in mir selbst nach der Wahrheit des Menschen. Wenn es die Wahrheit des Menschen gibt,
sagt er.
Wenn ich die anderen zum Gegenstand nehme, riskiere ich immer, dass ich mich täusche.
Dabei stößt er, je älter er wird, auf das Kind in sich.
Ich bin der Meinung, dass der Mensch sein Leben lang ein Kind bleibt. Dass unsere Kindheit uns bis in den Tod verfolgt. Jetzt, wo ich mich mehr vom anderen Ende her der Sache nähere, betrachte ich mich immer noch als den kleinen Messdiener, der ich mit 8 Jahren war.
Ein Schlüsselsatz? Immer wieder finden sich im Werk, auch in den Kriminalromanen, beseligte Kindheitserinnerungen. Ein Maitag wie kein anderer, die erste Kommunion. Ein ganzer Roman, Der kleine Heilige von 1965, lebt von der Geschichte einer Kindheit, die nie aufhört. Wie der kleine Louis zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Welt wahrzunehmen beginnt und der Armseligkeit dieser Welt nichts achtend zum naiven Maler wird, ist ein zentrales Werk und zugleich eine Projektion seines Verfassers. Die unschuldige Naivität des Künstlers behauptet sich unter den widersprüchlichsten Bedingungen. Wie endet das Buch vom naiven Maler? Louis ist jetzt 70.
Darf ich fragen, Meister, welches Bild Sie von sich selbst haben? Er dachte nicht lange nach. Sein Gesicht leuchtete einen Moment lang auf. Dann sagte er verschämt und heiter, das eines kleinen Jungen.
Ist Simenon ein Traumfabrikant großen Stils? Bis 1972 hat er fast 200 Romane und über 100 Erzählungen geschrieben. Der Autor, für den das Schreiben einst zu nichts anderem als der Bestreitung des Lebensunterhalts diente, ist 1977 hundertfacher Auflagenmillionär mit Buchausgaben in aller Welt. Dazu kommen die Einnahmen aus den unzähligen Verfilmungen seiner Werke, aus Rundfunk- und Fernsehadaptionen und Hörbüchern. Sein umfangreicher Verwertungsbetrieb entfaltet sich in direktem Kontakt mit Verlagen, Filmgesellschaften und Sendern. Er ist sein eigener Agent. Seine Produktivität bleibt zudem unvermindert. Von den unzähligen Magazingeschichten der Frühzeit über Reportagen und Reiseberichte bis zu den großen Romanen wie Die Glocken von Bicêtre oder Der kleine Heilige. In Frankreich sind es drei angesehene Verlage, Fayard, Gallimard und ab 1944 Presse de la Cité, die nacheinander seine Partner werden, eher Auftragnehmer als Auftraggeber des bald berühmten Autors. In Amerika ist Helen Wolf seine Verlegerin. Sie verschafft ihm dort ein neues literarisches Prestige. Allerdings, am deutschen Buchmarkt ist die weltweite Verbreitung seiner Bücher lange Zeit vorbeigegangen. Das hat Gründe. Zwischen 1934 und 1935 waren immerhin 9 Simenon-Übersetzungen in einem kleinen Berliner Verlag erschienen, darunter auch der erste Maigret-Roman Peter der Lette unter dem Titel Nordexpress. Allerdings ohne Hinweis auf die französische Ausgabe oder die Übersetzer. Und Simenon hieß hier mit Vornamen Georg. Die Ausgaben waren fest gebunden und wohl nicht zuletzt für die Leihbüchereien gedacht. Dann aber schloss die jüdische Verlagsfirma. Der Inhaber floh ins Exil. Danach setzt die nationalsozialistische Literaturpolitik eher auf deutsche Heimatromane als auf französische Kriminalgeschichten. Nach dem Krieg musste der Autor also neu entdeckt werden. Einige Verlage versuchten den Neubeginn. Erst in den 50er Jahren beginnt der Verlag Kiepenheuer und Witsch mit einer Serie von Übersetzungen des inzwischen deutlich angewachsenen Romanwerks. Der Verlag wird damit nicht glücklich und die Korrespondenz Simenons mit Cher Dr. Witsch verrät, dass hier der Autor die Bedingungen stellt. Der Heine Verlag übernimmt 1966 die Taschenbuchausgaben und bringt sie in marktgängiger Aufmachung als Simenon-Kriminalromane heraus. Der Kritiker Alfred Andersch beklagt, dass Simenon als zeitgenössischer Schriftsteller hierzulande noch immer das Klassenziel nicht erreicht habe.
Erst als 1977, im Jahr unseres Interviews, der Schweizer Diogenes Verlag die deutschsprachigen Rechte für eine Gesamtausgabe erwirbt, neue Übersetzungen veranlasst und den Autor endlich als seriösen Romancier vorstellt, tritt er auch bei uns in das Licht der kritischen Öffentlichkeit. 2018 hat John Simenon, der Sohn und Nachlassverwalter, diese Rechte erneut vergeben. Der Kamper Verlag in der Schweiz hat damit begonnen, zusammen mit Hoffmann und Kampe in Hamburg eine komplette Neuausgabe herauszubringen. Alte Übersetzungen werden gründlich modernisiert, von Betulichkeiten gereinigt und durch neue ersetzt. Die Verwertungsmaschine läuft wieder.
Aber es geht ja um die Frage, wer hinter diesem Marktgeschehen steckt. Vielleicht kann man das Geheimnis des Schriftstellers aus seiner Figur erschließen. Maigret ist allen Lesern eine vertraute Gestalt. Simenon spricht im Interview eher beiläufig über seine Hauptfigur.
Als ich ihn zuerst erfand, geschah das ganz absichtslos, ohne zu wissen, dass es einmal mehr als einen Maigret-Roman geben würde. Ich war in Holland auf meinem Boot. Ich schrieb einen Maigret, weil ich einen Roman schreiben wollte. Ich nahm den Namen Maigret und beschrieb einen sehr gewichtigen Herrn, einen starken Esser, mit beiden Beinen auf der Erde und sehr schweigsam. Und dann rief mich mein Verleger dringend aus Paris an und bestellte weitere 12.
So mag es im Anfang gewesen sein, aber aus dem hilfreichen Einfall wird im Laufe der Jahre eine lebensechte Figur. Längst wissen die Leser mehr über diesen Kommissar, der im Dienst eher mürrisch und dazu oft erkältet ist, aber ein waches Gespür für menschliche Schwächen hat.
Seine Fälle sind zunächst immer undurchsichtig. Beginnen mit einem Anruf, einem unvermuteten Besuch. Zeugen, Opfer und mögliche Täter betrachtet Maigret mit der gleichen Mischung aus Misstrauen und Interesse. Am liebsten begibt er sich selbst an den Tatort, beobachtet das Verhalten der Menschen, erforscht ihre Vergangenheit. Das Wort Untersuchung hat bei ihm einen ungewollt medizinischen Beiklang. Verhöre gleichen Arztgesprächen. Zum Schluss kommt die Diagnose der Krankheit, die Verbrechen heißt. Und die darin besteht, dass jemand bis zum Ende gegangen ist. Wenigstens weiß der Patient jetzt, wie es um ihn steht. Mehr kann der Arzt nicht tun. Bei alledem hat Maigret etwas Altmodisches. Anfangs trägt er gar einen steifen Hut. Auch die Szenerien, in denen er sich bewegt, vor allem in Paris, atmen Vergangenheit. So wie in Maigret zögert.
In der Rue de Miromesnil fanden sich noch Spuren vergangener Zeiten. Zum Beispiel ein kleines, schummriges Restaurant, in dem die Speisekarte noch auf eine Schiefertafel geschrieben wurde. Durch eine Glastür konnte man die Patronen sehen, die massig und auf säulenförmigen Beinen stehend an ihrem Herd hantierte. Die Stammgäste hatten ihre eigenen Servietten, die in Fächern verwahrt wurden, und runzelten die Stirn, wenn ihr Platz besetzt war. Es kam nur selten vor, denn Emma, die Kellnerin, mochte keine neuen Gesichter. Einige altgediente Inspektoren aus der Rue de Saussay verkehrten hier und auch Büroangestellte, wie man sie kaum noch sieht. Solche, die man sich mit Ärmelschonern an alten schwarzen Schreibtischen sitzend vorstellt.
Maigret selbst ist in den späteren Geschichten nicht mehr jung. In der letzten, Maigret und Herr Charles, steht er am Ende seiner Karriere. Vorher war er schon einmal pensioniert.
In Lausanne frage ich den betagten Autor, ob es nicht doch Beziehungen zwischen ihm und Maigret gibt. Schließlich haben beide nun seit Jahrzehnten miteinander gelebt. Maigret ist ja anscheinend ganz anders als sein Autor. Schwerfällig, sesshaft, von altmodischem Geschmack. Aber er liebt die kleinen Leute, die kleinen Bistros, die kleinen Freuden. Ist er ein alter Ego von Georges Simenon?
Eh bien, il y a déjà une ressemblance. Ce qui est un fils de la campagne.
Ja, es gibt da schon eine Ähnlichkeit. Er stammt vom Land und ich stamme zwar nicht direkt vom Land, aber ich habe lauter bäuerliche Vorfahren. Und dann glaubt er nicht an die Wissenschaft. Ich glaube auch nicht daran. Die Wissenschaft schiebt die Probleme nur vor sich her, sie kompliziert sie.
Tatsächlich arbeitet Maigret intuitiv. Er versetzt sich in die Lage seiner Klienten, er träumt sich geradezu in sie hinein. Darin nicht unähnlich einem Schriftsteller, der erfundene Gestalten im Kopf zum Leben erweckt. Ein Traum von Maigret ist immer schon ein Traum von Simenon. Am Ende greift Simenon zur Schreibmaschine und Maigret zum Mantel und Hut. Simenon selbst hat mit diesem Vergleich gespielt. In dem frei fabulierenden Band Maigrets Memoiren wechseln die Rollen. Maigret selbst ist hier der Autor. Er berichtet, wie er als Kommissar den jungen Journalisten Simenon in die Geheimnisse der Mordkommission einführen soll, damit der darüber schreiben kann. Nur langsam kommen sich die beiden so verschiedenen Männer näher. Nein, Maigret ist nicht Simenon. Aber Simenon stellt sich vor, wie Maigret glaubt, er sei sein eigener Autor.
Georges Simenon geht auf solche Vergleiche nicht gerne ein.
N'oubliez pas que le roman dit policier.
Ganz bestimmt. Vergessen Sie nicht, dass der sogenannte Kriminalroman eine Stütze hat. Es gibt eine Leiche und einen Kommissar. Also ist er sehr leicht zu schreiben. Während jeder andere Roman, jeder Non-Maigret, aus eigener Kraft leben muss.
Sur son propre support. Ça a été une partie très importante.
Es war ein sehr wichtiger Teil während einer bestimmten Reihe von Jahren. Aber ich messe ihm nicht die größte Bedeutung bei. Im Gegenteil. Ich betrachte sie, Ich würde nicht sagen, als ein Mittel, meinen Lebensunterhalt zu verdienen, aber als eine Möglichkeit, mich auf behutsame Weise den Lesern zu nähern, auf eine Weise, die allen verständlich sein sollte.
In Wirklichkeit ist Maigret kein Nebenprodukt. Vergleicht man die Maigret-Romane mit den anderen, den eigentlichen, wie Simenon meint, finden sich mancherlei Beziehungen. Nicht nur sind autobiografische Anspielungen in beide Romanformen eingegangen. Maigrets Jugenderinnerungen sind oft die Jugenderinnerungen von Simenon. Nicht nur gibt es Ähnlichkeiten der Milieus, in die der Leser eintritt. Beide Genres ergänzen einander. Und wenn es in den harten Romanen immer wieder Lebenskrisen ohne Erklärung gibt, findet Maigret heraus, warum es zum Unglück gekommen ist. Manchmal ist das selbst für den Schuldigen so etwas wie eine Erlösung. Offene Enden gibt es hier wie dort in großer Zahl. Als Maigret am Ende von Maigret zögert von Presseleuten gefragt wird, wie es nun weitergeht, antwortet er: Ich weiß es nicht. Auch er weiß nicht alles. Als die zwei Arbeitskollegen im todtraurigen Roman Doppelleben, der unschuldig-schuldige Ehebrecher und der schuldig-unschuldige Ehemann, noch einmal in einem Bistro zusammentreffen, geht es am Ende nur noch um die Frage, wer die Getränke bezahlen wird. Dann verabschiedet man sich ratlos.
Doppelleben, im Französischen heißt der Roman Die Unschuldigen, ist übrigens der letzte Roman ohne Maigret, den Simenon geschrieben hat. Ist es Zufall, dass er ein Lebensthema des Autors zum Thema hat? Gründe und Abgründe ehelichen Zusammenseins? Undurchsichtige Frauengeschichten spielen in Simenons Leben eine beherrschende Rolle. Erst kurz vor dem Treffen in Lausanne und zum Staunen der Öffentlichkeit hatte er sich seiner tausendfachen sexuellen Begegnungen gerühmt. Im Gespräch mit Federico Fellini.
Frauen als Lebenspartner oder bloße Gelegenheiten. Dieses Muster hinterlässt deutliche Spuren in seinem Leben wie in seinen Geschichten. Was dem zugrunde liegt, mag indirekt ein Buch von 1974 erklären. Es heißt Brief an meine Mutter und bezieht sich auf deren Sterben und Tod einige Jahre zuvor. Simenon schildert hier seine Besuche im Krankenhaus, die immer wieder stockenden Gespräche zwischen Mutter und Sohn, über ihre zwiespältigen Beziehungen seit der frühen Kindheit in Lüttich, seit dem Tod des Vaters und der Wiederverheiratung der auf Versorgung bedachten Mutter mit einem pensionierten Bahnbeamten und insgesamt über das Auskommen im Leben. Das Buch ist neu übersetzt, vor einem Jahr wieder erschienen und liegt auch als Hörbuch vor. In der Nähe zur Sterbenden erkennt Simenon, dass sie beide sich nie geliebt, ja eigentlich nicht wirklich gekannt haben. Aber er erkennt auch ein besonderes Problem.
In deinem Krankenzimmer sind wir jetzt wie zwei Fremde, die nicht dieselbe Sprache sprechen. Wir sprechen ja auch kaum. Und die einander misstrauen. Als ich 20 war, warst du um die 40. Und es schien mir fast unanständig, dass du noch mit jemandem Verkehr haben könntest. In meinen Augen war deine Zeit vorbei. Du hattest begonnen, eine alte Frau zu sein. Ich sehe dieselbe Verwunderung in den Augen meiner Söhne und meiner Tochter. Epalinge, das ich seit 2 Jahren zum Verkauf anbiete, aber noch nicht abstoßen konnte, ist ein sehr großes Haus von etwas luxuriöser Anmutung. Es erforderte viel Personal. Du brachtest die meiste Zeit dort im Garten zu. Was dich beschäftigte, war nicht, wie du deine letzten Jahre verbringen würdest. Als es dir gelang, dir einen der Angestellten zu schnappen, hast du ihn mit zweifelndem Blick gefragt, ist das Anwesen wirklich abbezahlt? In 50 Jahren konnte ich dich nie davon überzeugen, dass ich arbeite und meinen Lebensunterhalt verdiene.
Brief an meine Mutter soll keine private Abrechnung sein. Und ist es unversehens doch. Was wirft der Sohn seiner Mutter vor? Als Kind hat er, der früh den Vater verlor, die Wärme, Anerkennung und Großzügigkeit der Mutter entbehren müssen und entbehrt das alles bis zu diesem Moment. Er hat dann sein Leben damit verbracht, sich das Entbehrte zurückzuholen, Wärme von vielen Frauen, Anerkennung vom großen Publikum, Großzügigkeit vom reichlich verdienten Geld. So präsentierte sich jetzt der todkranken, vom Leben enttäuschten Mutter als Verlierer und Gewinner zugleich.
Einfach war das für ihn nicht.
Ich habe 40 Jahre lang wie verzweifelt gearbeitet,
notiert er einmal.
Aber ich gelte als Jongleur, als hätte ich in der literarischen Lotterie gewonnen.
Der Geldzufluss ist jedenfalls beträchtlich. Jahrelang finanziert Simenon damit immer neue, aufwendige Domizile und ein luxuriöses Leben.
Ich bin kein Multimilliardär,
sagt er einem Interviewer. Aber das Einkommen aus der weltweiten Verbreitung der Bücher geht in die Millionen. Schon lange verwaltet er oder sein Büro die Autorenrechte professionell und ohne fremde Vermittler. In einem seiner autobiografischen Bücher erzählt er davon, auch von dem, was er Komfort nennt, um nicht Luxus sagen zu müssen, und erklärt dann, wie alle reichen Leute:
Geld interessiert mich nicht.
Aber es interessiert natürlich die Journalisten, die über ihn schreiben. Wie hoch ist das Honorar für einen großen Fernsehvertrag mit der BBC? Wie hoch sind die laufenden Einkünfte? Dem Thema kann er nicht entgehen, auch wenn in Lausanne ausnahmsweise nicht davon gesprochen wurde. Zudem beschäftigt die ungeheure Produktivität dieses Autors die Fantasie der Journalisten. Wie und wann schreibt er? Mit welchen Geräten, auf welchem Papier? Wie viel Zeit benötigt er pro Roman? Im Laufe der Jahre entsteht die Simenon-Legende nach dem alten Muster vom Tellerwäscher zum Millionär, die populären Medien beherrscht. Darin ist Simenon immer der Erfolgsautor, der mit den Größen des Schaugeschäfts, der Kunst und der Literatur in vertrautem Umgang steht, der in immer wieder anderen Landhäusern, Villen und Schlössern wohnt, etwa 30 Mal im Leben seinen Aufenthalt in mehreren Ländern wechselt, nicht zu reden von Phasen rastloser Reisetätigkeit oder von wochenlangen Autofahrten quer durch Amerika. Simenon ist klug genug, dieser Legende, an der ja so vieles wahr ist, nicht zu widersprechen.
Aber was ist die Wahrheit? Er selbst schreibt viel über sich, autobiografisches, Gedankenmemoiren. Verbirgt sich hinter all diesen Darstellungen und Selbstdarstellungen seine wirkliche Person? Möchte ich 1977 von ihm wissen?
Eh bien, ma personnelle est celle que vous avez devant vous et qui est prête à répondre à toutes vos questions.
Meine wirkliche Person sehen Sie vor sich. Und sie beantwortet bereitwillig alle ihre Fragen. Ich habe nichts zu verbergen. Man hat mir sogar vorgeworfen, dass ich in den Büchern, die Sie meine Memoiren nennen und die ich mein Tonband und ich nenne, zu offenherzig sei.
Wer ist Georges Simenon? Lange wussten wir kaum etwas über ihn. Lange war der Name Maigret hier geläufiger als der seines Schöpfers. Auch die ausländische Öffentlichkeit nahm ihn lange nicht sonderlich wichtig. Es gab keine aufsehenerregenden Preise. So entsteht auch immer wieder die Frage, ist Simenon nur ein erfolgreicher oder auch ein großer Schriftsteller des 20. Jahrhunderts? Macht die ständige Rückwendung auf Vergangenes ihn zu einem vormodernen Autor? Simenon selbst hatte sich schon 1961 gefragt, ob er statt am Beginn einer Entwicklung des Romans nicht an deren Ende stehe. Die belgische Autorin Anne Richter hält ihn denn auch für einen Schriftsteller wider Willen, einen heimlichen Schlafwandler im Reich der Literatur. Will dieser Schriftsteller gar kein Schriftsteller sein? Oder gehört das alles zu den Manövern der Eitelkeit? Sieht er sich etwa außer Konkurrenz? Die Frage ist längst beantwortet. Die Welt kennt ihn. Seine literarische Leistung steht seit Jahrzehnten nicht mehr in Zweifel. Tatsächlich ist seine Beschreibungskunst bewundernswert, sein handwerkliches Talent unbestreitbar, seine Menschenkenntnis enorm. Wenn sich wie in Drei Zimmer in Manhattan zwei einsame Personen nachts in einem New Yorker Schnellimbiss begegnen, entsteht eine Szene, wie von Edward Hopper gemalt.
An der Straßenecke eine langgestreckte Glasfront, heftig erleuchtet von schreiender Vulgarität, eher wie ein langer Glaskäfig, menschliche Schatten dunkel erkennbar. Er ging hinein, um nicht länger alleine zu sein. Wie viele Gäste saßen an dieser Imbisstheke? Kaum ein Dutzend. Jeder vom anderen getrennt durch leere Hocker und durch eine andere Leere, die schwer zu beschreiben und noch schwerer zu überwinden wäre, Eine Leere, die möglicherweise jeder selbst ausstrahlte? Warum kam ihm das Ganze wie eine Grauzeichnung vor, trotz der grellen Beleuchtung? So als gelänge es selbst diesem die Augen schmerzenden Licht nicht, die Nacht zu durchdringen, die diese Leute selbst aus dem Dunkel draußen aufgetaucht mit sich hereinbrachten.
Das Geheimnis dieses Stils ist immer wieder erforscht worden. Das ausbalancierte Verhältnis von Erzählen und Erzähltem, die impressionistische, ganz auf Reduktion bedachte Andeutung von Stimmungen, die Rolle des Lichts, Gerüche von Bohnenwachs, Meeresstrand oder Anisschnaps, lastende Hitze und Nieselregen, die Kunst des knappen Dialogs, die Beschreibung einer Situation, präzise wie die Drehbuchskizze zu einem Film, der konsequente Verzicht auf alle epischen Schmuckformen und auf allwissende Belehrung des Lesers, die Vielfalt und Vieldeutigkeit seiner Gestalten, die Präsenz von Orten und Räumen in wenigen Sätzen, das schäbige Hotelzimmer und das elegante Präsidentenbüro. Pariser Bauwerke wie der Bahnhof Gare du Nord oder der Justizpalast am Quai des Orfèvres. Kleine französische Badeorte so gut wie entfernte Plätze in Gabun oder Georgien. Es heißt, dass es keine Schauplätze in Simenon-Geschichten gibt, an denen der Autor sich nicht selbst einmal aufgehalten hat. Da ist der Roman »Drei Zimmer in Manhattan« ein besonders sprechendes Beispiel. Im Januar 1946 in Kanada geschrieben, trägt er deutliche Spuren eines folgenreichen Ereignisses im Leben Georges Simenons. Wenige Wochen vorher hat er in New York die 25-jährige Denise Ouimet getroffen, die seine Sekretärin, Geliebte und zweite Ehefrau wird. Der Roman ist eine ziemlich freizügige Liebesgeschichte.
Er musste sehr weit, vielleicht bis in seine Kindheit, zurückdenken, um sich an ein so sanftes und so reines Gefühl zu erinnern. Er liebkoste sie, doch nicht ihr Fleisch liebkoste er, sondern ihr ganzes Wesen. Eine Kay, die er nun ganz und gar in sich aufzunehmen vermeinte, während er sich gleichzeitig in ihr auflöste.
Die Geschichte geht irgendwie gut aus, die Ehe Simenons hingegen nicht. Wer also ist der Verfasser aller dieser Geschichten in Wirklichkeit? Der freundliche ältere Mann, den wir 1977 in seinem kleinen rosaroten Haus trafen? Er machte eher den Eindruck eines stillen Pensionärs. Beschränken wir uns auf die gesicherten Daten.
Georges Simenon ist am 13. Februar 1903 im belgischen Liège, also in Lüttich, geboren. Sein Vater ist der Buchhalter in einer Versicherungsgesellschaft. Seine Mutter ist Verkäuferin in einem Warenhaus. Später betreibt sie in ihrem Haus eine Art Pension für russische und polnische Studenten. Flämische und wallonische, holländische und deutsche Verwandtschaft bestimmen das Familienleben. Der junge Georges besucht eine Priesterschule, bringt die Schule aber nicht zu Ende, versucht sich in verschiedenen Tätigkeiten, zuletzt als Lokalreporter, geht 1922 nach Paris, heiratet Régine Ranchon, genannt Tigy, eine junge Malerin, und verdient sein Leben mit Schreiben. Zunächst im untersten Geschoss des Literaturbetriebs. Magazingeschichten und Groschenromane am laufenden Band. Von seinen frühen antisemitischen Zeitungsartikeln hat Simenon sich Jahrzehnte später distanziert. Aber das Bekenntnis zu seinem Schriftstellerkollegen Louis-Ferdinand Céline, dem wohl umstrittensten judenfeindlichen Autor des 20. Jahrhunderts, wiederholt er auch im Gespräch von 1977.
Aber was Céline angeht, so applaudiere ich sehr. Ich bin stolz darauf, mit Céline verglichen zu werden. Er hat übrigens meine Bücher gelesen und darüber geschrieben.
1931 erscheint der erste Maigret-Roman. Die anschließende Serie macht ihn berühmt. Große Verlage werden auf den Verfasser aufmerksam. Die ersten Maigret-Filme entstehen. Ein Weltschriftsteller ist geboren. Seine steile Karriere als erfolgreicher Autor verläuft unter ständigen Orts- und Wohnungswechseln und in zunehmendem Luxus. 1939 wird Sohn Marc geboren. Als Europa in den Zweiten Weltkrieg stürzt und Frankreich von den Deutschen besetzt wird, zieht sich Simenon im Schutz seiner belgischen Staatsbürgerschaft aufs Land zurück. Seine Beziehungen zur deutschen Besatzung werden ihn bis in die Nachkriegszeit verfolgen. Er verkauft Filmrechte mehrerer seiner Bücher an die deutsch-französische Firma Continental und veröffentlicht auch unter der Besatzung ungestört weiter. Auch Romane, in denen Paris sich im Friedenszustand befindet. In seinen Aufzeichnungen für den Sohn Marc bleibt eine vielsagende Lücke zwischen 1941 und 1945. Als der Krieg zu Ende ist, verlässt Simenon Europa und geht mit Frau Tigy und dem Sohn nach Amerika. Boule, die in jeder Hinsicht geliebte Hausgenossin, wird folgen. 1950 trennt er sich dort von seiner Frau, die aber für Marc erreichbar und also in der Nähe wohnen muss, und heiratet seine Sekretärin und neue Geliebte, die Franco-Kanadierin Denise. Mit ihr hat er die Kinder John und Marie-Jo. 1952, bei einer Reise nach Europa, wird er in Lüttich wie in Paris wieder begeistert empfangen. Aber erst 1955 kehrt die neue Familie endgültig nach Europa zurück. Lebt zuerst in Frankreich, danach in der Schweiz. 1959 wird ein dritter Sohn geboren, aber es gibt längst wieder Eheprobleme. In der Nähe von Lausanne baut Simenon dann ein weitläufiges, modernes Anwesen für sich, die Familie, das Personal und seine Büros, die Fabrique Simenon. Anstelle von Ehefrau Denise wird deren Angestellte Theresa die neue Lebensgefährtin des Schriftstellers. Sie wird ihn auch in den Ruhestand nach Lausanne begleiten, wo Simenon 1989 stirbt.
Wie spiegelt sich ein Leben voller Veränderungen und Umbrüche im Werk eines Schriftstellers? Im Interview kam die Antwort mit Überzeugung: Worum es geht, ist nicht die Welt der wechselnden Erscheinungen. Interessant ist nicht der Mensch in seiner sozialen und geschichtlichen Welt. Interessant ist allein der nackte Mensch. Was ist das? Der Mensch im Naturzustand? Das Böse in uns allen, die Erbsünde? In Maigret auf Reisen liest sich das so.
Sein ganzes Leben lang hatte er sich darum bemüht, die oberflächlichen Unterschiede zwischen den Menschen zu vergessen, am Lack der äußeren Erscheinung zu kratzen, um darunter den nackten Menschen zu entdecken.
Wenn die bloße Natur des Menschen alles ist, bleibt die Frage nach der geschichtlichen Zeit offen. In welcher Welt lebt Maigret mit all seinen nostalgischen Gewohnheiten eigentlich? In einer fiktiven Vergangenheit oder in einer zeitlosen Gegenwart? Simenon hat sich sehr wohl darüber Gedanken gemacht. In seinen Tagebüchern aus dem Band »Als ich alt war« spricht er das einmal aus.
Man könnte meinen, wir verbringen unsere Tage nur damit, uns Erinnerungen zu schaffen. So als wenn die Gegenwart an sich gar nichts bedeuten würde. Ich bin immer verblüfft über die Bedeutung, die wir der Vergangenheit und der Zukunft beimessen und über die geringe Einschätzung der Gegenwart. Und plötzlich, weil ich das gerade geschrieben habe, überrascht mich ein Gedanke. Ich weiß noch nicht, ob das stimmt oder nicht. In meinen populären Romanen und dann in den ersten Maigrets und selbst in den frühen Nicht-Kriminalromanen schreibe ich fast immer im Präsens. Erst Schritt für Schritt habe ich mir angewöhnt, in der Vergangenheitsform zu schreiben, was mir auch angekreidet wurde, in einer Art Flashback.
So gewinnt ein Ereignis für Simenon erst dann sein volles Gewicht, wenn er sich daran wiedererinnert.
Der Mensch erlebt die Geschichte nur in Geschichten,
sagt er im weltpolitischen Krisenjahr 1938 bei einem Vortrag. Maigret hat eine Vergangenheit, aber keine Geschichte. Für Simenon ist Geschichte gleich Lebensgeschichte. Die mit dem Ersten Weltkrieg verbundene Phase am Jahrhundertbeginn, die Zwischenkriegszeit.
Die Kleider waren kürzer, die Frauen bewegten sich freier.
Dann wird Frankreich im Krieg von den Deutschen besetzt, dann kommt wieder Frieden.
Die einen waren Helden geworden, andere galten als Kollaborateure und wagten sich nicht mehr an die Öffentlichkeit.
Dies alles interessierte den Autor im Gespräch nicht sonderlich. Er hat die Zeitgeschichte hinter sich gelassen.
Merkwürdig,
notiert er einmal.
Ich habe nie über den Krieg von 1939 geschrieben.
Tatsächlich haben ihn in den 30er Jahren die Weltläufe durchaus beschäftigt. 1933 erscheint der Roman »Die Leute von gegenüber«. Hier schildert er unter dem Eindruck einer Reise in die Sowjetunion eine düstere Affäre, die sich in der georgischen Hafenstadt Batumi unter der Herrschaft des sowjetischen Geheimdienstes abspielt. Die Menschen hungern. Ein Zeitroman, der viel später als Fernsehfilm großes Aufsehen machen wird. Und die Probleme der Kolonisation spiegeln sich in diesen Jahren in den Reportagen Simenons aus Afrika wider, die unter dem Titel »Die Stunde des Negers« erscheinen, aber auch in Romanen wie »Tropenkoller«. Dennoch bleibt der Eindruck, dass seine Romanwelt ihm bald den Blick auf die Außenwelt verstellt. Der Journalist wird endgültig zum frei fantasierenden Schriftsteller. Das gilt nicht zuletzt für sein soziales Weltbild. Das Stichwort Gesellschaft kommt im Simenon-Lexikon nicht vor. Dienstmädchen und Barfrauen, kleine Handwerker und Büroangestellte, die Simenons Großstadtgeschichten bevölkern, ergeben sich in ihr Schicksal. Nur auf dem Land und auf See zeigt man Selbstbewusstsein.
In einem Diktatbuch von 1975, Des Traces de Pas, entwickelt Simenon eine Sittengeschichte, in der die Reichen die amoralische Klasse schlechthin darstellen. Er schätzt sich glücklich, in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen zu sein. Das ist alles.
Ich habe mir nie Gedanken gemacht über soziale oder moralische Fragen,
sagte er damals in Lausanne.
Familiengeschichten ersetzen ihm die Weltgeschichte. Noch im Krieg schreibt Simenon seine Lütticher Familienerinnerungen für den kleinen Mark auf und publiziert sie gleich danach. Später wird daraus der Roman Stammbaum. Er erinnert sich hier so genau an die Stadt, an Verwandte und Bekannte, dass lebende Personen sich wiedererkennen und protestieren. Orts- und Straßenbeschreibungen sind so präzise, dass sie noch nach so vielen Jahren bei den Dreharbeiten für den Fernsehfilm von 1977 benutzt werden konnten. Autobiografisches Material wird in Romanen verwendet. Das eigene Leben als Fundus.
Je n'ai jamais fotografié un personnage.
Ich habe niemals jemanden abfotografiert. Ich habe nie eine Person so dargestellt, wie sie wirklich war. Aber ich habe mich gelegentlich meiner Erinnerung bedient. Oft nach langer Zeit, manchmal nach 20, 15 Jahren. Der Erinnerung an eine Person, jemanden, den ich kannte, einen Freund, und habe daraus eine Romanfigur gemacht.
Hat er auch aus sich selbst eine Romanfigur gemacht? 1970 erscheint in Frankreich mit »Als ich alt war« die Auswahl aus seinen nicht-fiktiven Tagebüchern der 60er Jahre, 7 Jahre später auch auf Deutsch. Als Dokument einer strengen Selbsterforschung kann das Buch kaum gelten. Dazu enthält es zu viele selbstverliebte Posen und zu unbestimmte Reflexionen. Aber es bietet dem neugierigen Leser doch Einblicke in das Leben und Denken des Autors. Als Georges Simenon dann für Jahre vom Schreiben zum Diktieren wechselt, lässt er seinen Vorstellungen von der Welt und von allem, was ihm sonst durch den Kopf geht, gänzlich freien Lauf. Viele Bände mit Diktatmaterial liegen vor. Kalenderdaten markieren die Chronologie der Aufzeichnung, das ist die einzige Ordnung. Das Langzeitgedächtnis überwuchert die kurzen Tagesnotizen. So schreibt ein Schriftsteller im Ruhestand. Ein wenig nun doch wie der pensionierte Maigret in seinem Haus auf dem Lande. Eine Szene, von der Simenon tatsächlich träumt. Oder eher wie Monsieur Maugras im Roman »Die Glocken von Bicêtre«, der im Krankenbett nach Schreibgerät verlangt, kaum dass die Lähmungen durch den Schlaganfall zurückgegangen sind.
»In der Stille seines Zimmers ist er auf so viele Themen gestoßen«,
heißt es da einmal,
»dass er in Gefahr ist, die Übersicht zu verlieren.«
Dies ist jedenfalls einer der großen Romane Simenons. Ein Buch über das trügerische Glück des Erinnerns. Da besinnt sich der Kranke auf eine Fahrt zur Insel Porquerolles, ein südfranzösischer Traum und Arbeitsort auch des Autors Simenon.
Mit nichts, was er vorher erlebt hat, ist dieser Morgen zu vergleichen. Er hat die Welt entdeckt, eine strahlende, grenzenlose Welt, mit lebhaften Farben und hinreißenden Klängen. Gestalten am Hafendamm, rote, blaue, gelbe, grüne Häuser. Er ist herumgerannt wie ein Kind, Als Kind hatte er solche Fröhlichkeit gar nicht gekannt.
Ein schöner Traum. Dabei beschreibt dieses Buch einen Höhepunkt in Simenons Romankunst, den Tiefpunkt einer menschlichen Existenz.
Maugras, der mächtige Zeitungsverleger, ist von seinem Schlaganfall unversehens und nachhaltig aus dem gewohnten Leben gerissen. Nur langsam erwacht er im Hospital am Rande von Paris aus Betäubung und Lähmung. Schemenhaft zunächst tritt die Wirklichkeit wieder in sein Bewusstsein und sie ist absolut enttäuschend. Seine Frau sieht er mit gewohntem Befremden. Dem behandelnden Arzt und Freund ist nicht recht zu trauen, an den Redaktionsbetrieb erinnert er sich mit schlechtem Gewissen. Allein unmittelbare Empfindungen, das regelmäßige Läuten der Kirchenglocken oder die körperliche Anwesenheit einer Krankenschwester bei Tag und bei Nacht lassen ihn leben. Glücksmomente eines bewusstlosen Einverständnisses mit der Welt. Alles, was noch kommen wird, ist dagegen ohne Belang. Der Schweizer Kritiker Werner Weber hat einmal erstaunt bemerkt, je mehr man von Simenon liest, desto schwieriger wird es, das Gelesene nach Buchtiteln zu ordnen. Man verfügt kaum über Simenons Werke, viel eher über seine Welt. Aber in dieser Welt herrscht das Unglück. Verbrechen bleiben ungesühnt, Lebenslügen unentdeckt. Die meisten der handelnden Figuren scheitern letztlich am Leben. Die Frauen leben in Abhängigkeiten. Fremde, wo sie in den Geschichten vorkommen, bleiben Fremde, solange sie leben. Viele Geschichten enden in friedlicher Trostlosigkeit. Momente von kleinem Glück sind schnell vorbei.
Eröffnet Simenon in den Geschichten vom Unglück oder vom kleinen Glück seinen Lesern die elementare Begegnung mit sich selbst? Ist dies das dunkle Geheimnis seines Erfolgs? Ist er der Meister der menschlichen Glücklosigkeit, der selbst damit sein Glück macht? Das ändert sich mit einem Schlag. Ein Jahr nach unserem Besuch in Lausanne macht Simenons Frau Denise die Details ihrer leidenschaftlichen Beziehung publik und beschreibt in einem Buch die tatsächlich absurden Mehrfachbeziehungen, unter denen sie in Amerika und danach leben musste. Der publizistische Racheakt trägt den Titel »Ein Vogel für die Katze«. Simenon verzichtet zunächst auf einen Kommentar. Im selben Jahr bringt sich die geliebte Tochter Marie-Jo in Paris um. Das Unglück, das die Gestalten Simenons so oft sprachlos werden lässt, versetzt ihn selbst in einen monatelangen, zwanghaften Schreibanfall. Er verfasst ein ebenso umfangreiches wie hemmungsloses Dossier. Es erscheint unter dem Titel »Intime Memoiren« und das Buch von Marie-Jo und ist der verzweifelte Versuch des Autors, die eigene, durch den Tod der Tochter erschütterte Identität in Wörtern wiederzufinden. Dabei verrennt er sich in nachgeholten Anklagen, Selbsterklärungen und Selbstentschuldigungen.
In Wirklichkeit warst du der geopferte Vogel. Aber ich war nicht die Katze, wie du richtig begriffen hast. Ich fühle mich dir so nahe wie nie zuvor.
Marie-Jo hatte das Buch ihrer Mutter vor dem Tod noch gelesen und mit Anmerkungen versehen. Simenons intime Memoiren führen nun zu gerichtlichen Auseinandersetzungen. Stellen müssen im gedruckten Text entfernt werden. Zudem macht es privateste Aufzeichnungen der Tochter öffentlich und den von Gefühlen erhitzten Briefwechsel zwischen Vater und Tochter. Mit den Umständen des Selbstmords beginnt das alles, mit wütenden familiären Auseinandersetzungen endet es. Es folgen lebhafte Proteste von Kritikern, kaum in Deutschland, wo immerhin der Spiegel von einem Ungeheuer an Selbstbesessenheit spricht, wohl aber in Frankreich. Dort gibt es nun die Affaire Simenon. War es früher der Welterfolg, ist es jetzt der Skandal, der aus Simenon ein sensationelles Thema macht. Simenon hat das und gleichsam sich selbst überlebt. Erst 1989 stirbt er in Lausanne am 4. September. Sein Ruhm bleibt lebendig. 2003 feierte Lüttich ein Jahr lang das Fest seines 100. Geburtstages mit einer riesenhaften Ausstellung und unzähligen Veranstaltungen. 21 seiner Titel wurden in die französische Klassiker-Edition Bibliothèque de la Pléiade aufgenommen. Es gibt in französischer Sprache eine Überfülle von Studien über ihn und sein Werk. Auch ein dickes Simenon-Lexikon, das aus lauter Zitaten aus seinen Büchern, Briefen und Gesprächen besteht. Pierre Assouline hat es zusammengestellt. Er hat sich mehrmals durch das ganze Werk gelesen und ist der allgegenwärtige Biograf und Interpret des Autors. 2014 arbeitete er an einer Sondernummer der Zeitung Le Monde mit. Der Titel, so kurz wie unüberbietbar, Georges Simenon, le Patron. Für deutsche Leser gibt es das umfangreiche Portal maigret.de, das auch alle Übersetzer nachweist. Inzwischen auch die offizielle Website Georges Simenon, die John Simenon, der Sohn, verantwortet. Ein Museum ist in Lüttich geplant.
Irgendwann ist 1977 das Treffen in Lausanne zu Ende. Simenon ist jetzt ermüdet, aber er hört aufmerksam einem Durchlauf der Fragen auf Deutsch zu. Dann gibt es Weißwein von der Loire. Das Kamerateam zieht ab. Es ist nun 8 Uhr abends. Begonnen haben wir um 3. Der Autor blickt verstohlen auf sein altmodisches Diktiergerät, sein derzeitiges Arbeitsmittel. Interviewer und Regisseur verabschieden sich nun auch. Mit Dank. In der Zeder lärmen Vögel.
Noch im selben Jahr wird das Interview gesendet werden. Der Regisseur Igor Scherb verwendet das Material zudem für seinen Fernsehfilm Maigret lebt. Das kleine Rote Haus in Lausanne wird noch eine Zeit lang die stehende Bühne für Interviews, für Proben einer unerschütterlichen Selbstgewissheit sein. Im Ohr bleibt das Selbstbekenntnis Simenons, das vielleicht wieder eine Pose ist, vielleicht aber auch ein Ausdruck der Erleichterung nach einem Leben voll obsessiver Schreib- und Fantasiearbeit.
Ich habe mich immer dagegen gewehrt, als Schriftsteller bezeichnet zu werden, selbst in meinen Ausweispapieren. In meinen Papieren stand früher Romancier und heute steht da ohne Beruf.
Sans profession.
Sie hörten Die Wahrheit über Georges Simenon von Hans Altenheim. Es sprachen Claude Dedemo, Bodo Primus, Micha Schütz und Heiko Raulin. Ton und Technik Mike Weißzack. Regie Marlene Breuer. Redaktion Dorothee Meyer-Karwig. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2019.